Ja, es geht in dieser Predigtreihe, wie Alex gerade schon gesagt hat, es geht in dieser Predigtreihe darum, wie unser Herz verändert wird. Und wir kommen da ja immer wieder zurück zur Jahreslosung, die hier auf diesem Plakat noch steht. Die Jahreslosung, die im vollen Wortlaut so heißt: Und ich will euch ein neues Herz, und darum geht es in dieser Predigtreihe, um dieses neue Herz, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz, da geht's wieder um unser Herz, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein verändertes, ein neu gemachtes Herz. Und wir fragen uns in dieser Predigtreihe ja, wie kann das geschehen? Also was passiert da in uns? Wie können wir von diesem steinernen Herz zu einem fleischernen kommen? Wie kann unser Herz neu werden? Wie kann Gottes Geist, der ja in unserem Herzen ist, unser Herz neu machen und neu gestalten? Wie passiert das genau? Und wir gucken uns jetzt in einer Reihe Begegnungen von Jesus mit Menschen an und wir wollen sowohl von den Menschen lernen, die in diesen Geschichten vorkommen, genauso wie von Jesus, der diesen Menschen ja auch begegnet. Wir hatten einmal schon die Geschichte von der Frau, die die Pharisäer mitten im Ehebruch erwischt haben und zu Jesus Christus gebracht haben. Und er dann ja den berühmten Satz gesagt hat: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und am letzten Sonntag hatten wir die Geschichte, eine ziemlich bekannte Geschichte, aber eben neu von dieser Perspektive her betrachtet, die Geschichte von Zachäus. Und erinnert euch an die Aussage von Eddie, der die Predigt für uns gemacht hat, der gesagt hat, das Entscheidende an der Geschichte ist, dass Jesus sagt, erstens mal Zachäus, er spricht ihn an und er sagt, ich muss in dein Haus kommen. Dort, wo du wohnst, dort, wo dein Leben ist, dort, wo dein Mittelpunkt ist, da komme ich hinein. Und erinnert euch vielleicht, die da waren, ans Ende der Geschichte, wo Jesus dann sagt, und diesem Haus von diesem Zachäus ist Heil widerfahren. Etwas heißt neu geworden. Ein Herz hat sich verändert. Und so kommen wir heute zu einer Geschichte, die eigentlich nur ein Dialog ist. Also heute gibt es keine Pharisäer und auch nicht das Volk, wie das dann Luther häufig übersetzt, das Volk, das herumstand. Heute sind es eigentlich nur zwei Personen. Jesus und eine Frau. Jesus und eine Frau am Brunnen. Im Gegenteil sogar, es ist nicht irgendwo mittendrin mit anderen Menschen, sondern es ist eine ziemlich einsame Szene, eine einsame Szene am Brunnen. Und diejenigen, die jetzt die Bibel vor sich haben, können mal aufschlagen. Wir können es auch hier mitlesen. Das ist die Geschichte aus Johannes 4 und lasst es ruhig mal offen. Wir werden dann andere Verse im Anschluss noch lesen. Ich lese mal die ersten 6 Verse. Da heißt es, als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber auf diesem Weg durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil Jesus nun müde war von der Wir sehen also hier die Geografie dieser Region. Hier ist Judäa. Jesus war hier in Judäa einige Zeit gewesen und er hat sich entschieden, nach Galiläa, das ist hier oben, zu gehen. Hier ist der See Genezareth, hier unten das Tote Meer. Und Jesus geht von hier hoch in den Norden und geht durch Samarien. Jetzt tauschen wir gerade mal schnell die Batterien. Es war so, dass ein normaler Jude niemals direkt durch Samarien gegangen wäre, sondern versucht hätte, dieses Gebiet zu meiden und außen herumgelaufen wäre. Das Land der Samariter, die Geschichte ist die folgende. Viele Jahrhunderte vor dieser Geschichte sind die Assyrer gekommen und haben ja das ganze jüdische Land erobert, viele der Bevölkerung mitgenommen nach Assyrien. Namen, die euch da vielleicht im Sinn sind, ist Daniel, seine 3 Freunde, die von hier nach Assyrien mitgehen mussten. Wir hatten ja übrigens eine Geschichte zu Daniel vor nicht so langer Zeit. Und die Assyrer hatten dann aus ihrem größeren Reich Menschen hier platziert, hier in Samarien. Und ein Zitat aus 2. Könige 17 aus dieser Zeit heißt, und weil sie auch den Herrn fürchteten, machten sie sich Priester aus den Höhen aus allem Volk,
Die taten Dienst für die Heiligtümer auf den Höhen. So fürchteten sie den Herrn. Diese Menschen, die also von anderen Teilen des Assyrischen Reichs kamen, haben den Glauben der Juden irgendwie angenommen, aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, aus denen sie weggeführt wurden. Das heißt, es war eine Art Mischreligion entstanden. Man war damals ja davon überzeugt, dass ein Gott, eine Gottheit immer mit dem Land zu tun hat. Und so war das für die Assyrer völlig normal. Sie ziehen jetzt von Assyrien zurück nach Israel oder dorthin und dann müssen sie ja diese Götter, so war ihre Vorstellung, auch irgendwie besänftigen und ihnen dienen. Und sie haben das vermischt mit dem, was sie bisher schon geglaubt haben. Die Samariter hatten also auch die 5 Bücher Mose als ihr heiliges Buch sozusagen. Sie hatten auch eine Art Tempel, den sie in Garizim aufgebaut haben. Und sie hatten sogar so eine Art Messias-Erwartung. Also wir können es uns so vorstellen wie eine Mischung aus Judentum und aus ihrem früheren assyrischen Gottheiten. Und als dann die Juden wieder zurückkamen in dieses Land, das ist dann die Geschichte, wo der Prophet Esra hineinkommt, Nehemia, auch die anderen Propheten, Haggai, Zacharia, Maleachi, als das Volk wieder zurückkommt und hier ist dieses Mischvolk, hat sich der Konflikt so richtig entzündet und bis zur Zeit Jesus, also einige hundert Jahre immer noch, war das eine große Feindschaft zwischen diesen beiden Völkern, also den Juden, die sich außen herum angesiedelt haben und diesem Mischvolk aus der assyrischen Zeit hier in der Mitte. Und von diesem Hintergrund her verstehen wir vielleicht jetzt etwas, wenn wir hier sehen, Jesus ist also an dem Brunnen und dann in Vers 7 heißt es, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Wir denken, ja, er sagt halt, er hat Durst und so war es. Vor dem Hintergrund, den ich euch gerade erzählt habe, ist dann Vers 9 wahrscheinlich ziemlich einleuchtend. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich etwas zu trinken, der du ein Jude bist? Und ich eine samaritische Frau? Und weil es nicht alle wussten, fügt jetzt der Johannes sogar noch hinzu, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. So nach dem Motto, also wenn ihr es nicht wisst, die sind verfeindet. Die Frau sagt also, Jesus, erstens mal bin ich Samariterin, dann bin ich eine Frau und du bist ein Mann. Und wir kennen das ja bis heute, manchmal Menschen aus dieser Region eine sehr starke Trennung haben zwischen Mann und Frau. Ich war neulich bei dem internationalen Gottesdienst zur Begrüßung eingeteilt und ich war gewohnt, immer allen die Hände zu schütteln. Und es war eine ganze Reihe von muslimischen Frauen, die gesagt haben, nein, das mache ich nicht. Einem Mann schüttle ich doch keine Hand. Diese Trennung ist in dieser Region bis heute noch viel stärker, als wir sie bei uns kennen. Und deshalb war es undenkbar, dass eine Frau einfach so mit Jesus spricht. Und dann, und darauf kommen wir nachher noch, hatte diese Frau eine ziemlich bewegte Vergangenheit. Es war eigentlich ein bisschen peinlich für die Frau. Was wir nicht unbedingt beachten, so im Deutschen, ist, wenn es hier heißt, es war um die 6. Stunde. Die 6. Stunde war Mittag. Eigentlich so, wenn die Sonne so richtig brennt. Und was macht man in heißen Ländern, wenn es Mittag ist? Wir brauchen ja nur nach Italien oder Spanien zu gehen. Da macht man Siesta. Da ruht man sich erstmal aus. 1-2 Stunden Mittagspause. Und dann, wenn es langsam etwas kühler wird am Abend, dann beginnt wieder das Leben und je nachdem auch die Arbeit. Niemand in dieser Region wäre jetzt einfach mitten am Mittag in der brennenden und prallen Sonne zu einem Brunnen außerhalb der Stadt gelaufen, um Wasser zu holen. Niemand, außer vielleicht jemand, der es bewusst dann getan hat, weil sonst niemand da war. Die anderen Leute vielleicht zu vermeiden, es war wahrscheinlich peinlich, es war unangenehm. Und so ist diese Frau vermutlich bewusst zu einer Zeit, wo garantiert sonst niemand da war, zu diesem Brunnen gegangen. An dem Brunnen begegnet sie nun Jesus und Jesus spricht sie an. Wir haben das hier gelesen, sagt einfach, gib mir zu trinken. Und wir lesen jetzt mal zusammen diesen Dialog zwischen den beiden, zwischen Jesus und der Frau. Ich habe ihn hier euch aufgeschrieben, so ein bisschen zusammengefasst. Ich sage Dialog, aber wenn man ihn liest, hat man fast den Eindruck, es sind zwei Monologe. Also die zwei reden miteinander, aber sie verstehen überhaupt nicht, was jeweils der andere sagt. Hört mal gut mit, was hier passiert. Also Jesus hat gesagt, gib mir zu trinken. Und dann war die Antwort der Frau, die wir schon gelesen haben, wie kannst du als Mann und dann auch noch als Jude und dann auch noch mich, die eine Frau mit entsprechender Vergangenheit ist, wie kannst du mich ansprechen? Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Also wenn du mich erkennen würdest, du bätest ihn, er gebe dir lebendiges Wasser. Also Jesus spricht vom lebendigen Wasser. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du um lebendiges Wasser fragen. Jetzt hört mal die Antwort der Frau in Vers 11. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst. Du hast nicht mal ein Schöpfgefäß, wie kannst du mir lebendiges Wasser geben? Und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob? Wer bist du denn überhaupt? Maß dich hier an, irgendwie lebendig und Wasser und hast nicht was zum Schöpfen und meinst wohl, sei es größer als alle anderen. Du bist mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat. Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Also irgendwie hat man den Eindruck, die Frau versteht keinen blassen Schimmer, was Jesus hier gerade von lebendigem Wasser gesagt hat. Zurück zu Jesus, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Klar, ganz normales Wasser. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus spricht also von dem, was er den Menschen geben kann, dieses ewige Leben, das Wasser, das wirklich lebendige Wasser. Reaktion der Frau in Vers 15, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Also ich sage, das ist eine tolle Idee, irgend Wasser, wo man nicht mehr durstig wird, hat sie zwar wahrscheinlich noch nie gehört, aber gib mir doch von dem Wasser, dann brauche ich nicht immer lästig mitten am Tag zu diesem Brunnen gehen, um hier zu schöpfen. Also ich finde den Dialog super spannend, wenn man sich den mal so überlegt. Jesus versucht ihr zu erklären vom lebendigen Wasser. Er sagt in Vers 13 und 14, du wirst nicht mehr dürsten. Es wird der Durst, dieser Hunger, diese Sehnsucht wird gestillt werden. Und dann sagt sie in Vers 11, wer bist du überhaupt? Nicht mal ein Schöpfgefäß. Und meinst du jetzt auch noch, sei es größer wie unser Glaubensvater, der ja auch uns diesen Brunnen gegeben hat? Und als Jesus nochmal anfängt, vom lebendigen Wasser zu reden, dann sagt sie einfach, komm, gib mir das doch, dann brauche ich nicht immer hierher kommen. Also es ist kein Dialog. Jesus spricht vom lebendigen Wasser und sie kapiert gar nichts. Zumindest hat man den Eindruck, wir werden nachher das Ende der Geschichte sehen, da merkt man, es ist was hängen geblieben, sogar was ganz Wesentliches, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir werden noch sehen, dass diese Frau eigentlich diesen Durst kannte, von dem Jesus hier spricht, und eigentlich genau auf der Suche war nach dem Löschen dieses Durstes, nach der Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Und sie ist damit, diese Frau, fast wie ein Spiegelbild für viele Menschen um uns herum. Vielleicht sogar auch für viele Menschen unter uns heute hier. Das Leben gelingt nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Es bleibt irgendein Verlangen, es bleibt ein Hunger, es bleibt ein Durst nach Erfüllung, vielleicht nach Frieden und Ruhe, ein Durst nach irgendwie mehr, vielleicht nach Zuwendung und Liebe und Nähe, vielleicht ein nicht so genau definierbarer Hunger nach Bewältigung meiner Schuld. Wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Wir haben jetzt gerade vor diese Familie gebeten von dem jungen Mann, der den Verkehrsunfall verursacht hat und seine Schwester kam ins Leben. Ich bin mir sicher, da ist die Frage der Schuld. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich damit klar? Wie kann das wieder zurechtkommen für diesen Menschen ganz persönlich? Und im Alten Testament beschreiben viele Verse ein Dürsten nach Gott, dieses Verlangen und beschreiben es mit Durst und Hunger. Psalm 42, Vers 2 heißt es, ein Vers, den viele von euch auswendig kennen, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir. Meine Seele denkt, er durstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Da kommt wieder das Wort lebendig vor. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gott dein Angesicht schaue? Oder in Jesaja 55, Vers 1 heißt es, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Und im Psalm 36, wenn ihr es zu Hause mal nachlesen wollt, wird Gott als die Quelle des lebendigen Wassers beschrieben. Und im Orient hat man häufig auch diesen Ausdruck lebendiges Wasser als frisches Wasser. Vielleicht im Gegensatz zu totem oder abgestandenem oder fast schon giftigem, nicht trinkbarem Wasser. Lebendiges Wasser, Wasser, das erfrischt und das Leben erhält. Psalm 36, Vers 10, denn bei dir, bei Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir hell. Wir haben die Frage gestellt, wie wird unser Herz neu? Wie wird es umgestaltet und aus diesem steinernen Herz ein fleischernes Herz? Ich denke, es gibt viele Angebote für Durstlöscher. Und ähnlich wie man es von diesen süßen Getränken kennt, je mehr man trinkt, desto mehr Durst hat man irgendwie. Genauso ist es im übertragenen Sinn häufig auch. Wir hören so viele Stimmen von Durst löschen. Tu, was du willst, du hast es ja schließlich verdient. Befriedige doch deine Wünsche und deine Sehnsüchte. Putz die Zähne mit Colgate, iss Milka Schokolade und am Schluss rauch noch eine Marlboro und du wirst glücklich sein. Und was passiert in Wirklichkeit? Der Durst wird immer mehr. Der Durst wird nicht gestillt. Auch nicht mit Colgate und mit Milka. Vielleicht ein paar Endorphine werden ausgeschüttet, aber das war's. Der Durst, die innere Sehnsucht wird nicht gestillt. Friede und Ruhe im Herzen. Die Seele, was sie wirklich braucht. Nochmal Psalm 36, Vers 10. Denn du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht, bei ihm, sehen wir hell. Oder Jesus im Vers 13 und 14 von unserem Text sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ja, genau, wird der Durst vielleicht fast noch größer werden manchmal, wenn wir unsere Sehnsüchte falsch befriedigen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich, Jesus, ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Das ist Durstlöscher, der Durst wirklich löscht. Nicht mehr dürsten, diese Sehnsucht befriedigt am Ende des Suchens. Diese Veränderung in unserem Herzen, wo beginnt sie? Es hat etwas damit zu tun, womit wir unseren Durst löschen. Und mit Durst meine ich jetzt nicht den körperlichen Durst, sondern diese Wünsche, diese Sehnsüchte, das Unerfüllte, das Unfertige in unserem Leben, wo gehen wir damit hin? Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Wir haben hier noch das Kreuz. Wir kommen ja gerade von Ostern und Karfreitag. Jesus am Kreuz gestorben. Jesus nicht am Kreuz geblieben, beerdigt, auferstanden und lebt. Er die Quelle von wirklichem, echten Befriedigen unserer Bedürfnisse. Er die Quelle auch des Behandelns von Schuld. Der Durst wird gestillt werden und wird nicht noch mehr werden. Und Jesus sieht diesen Hunger, diesen Durst, diese Sehnsucht und er sieht hinter die Fassade dieser Frau, was wir in diesem Dialog gar nicht sehen. Wir denken, die hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank, die Frau, was redet die denn zu Jesus? Jesus sieht irgendwie dahinter und stellt jetzt eine ganz interessante Frage. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte von diesem Dialog. Ganz unvermittelt, also gerade noch haben sie von Wasser und von lebendigem Wasser und so gesprochen. Und dann platzt Jesus einfach raus im Vers 16 und sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Was hat das mit Wasser zu tun und lebendigem Wasser? Was sagt hier Jesus? Wir werden nachher das Ende der Geschichte sehen, dass der Wendepunkt war im Leben von dieser Frau. Es ist, wie wenn Jesus heute Morgen fragen würde, wie war das nochmal gestern Abend, als du mit deiner Frau gestritten hast? Da war doch noch was mit dem Spickzettel damals in der Klassenarbeit. Der Nachbar, mit dem wir uns so überhaupt nicht verstehen. Und welche Bilder hast du nochmal gestern Abend im Internet angeschaut? Und dein Arbeitskollege, mit dem es nun überhaupt nicht funktioniert, wie ist es nochmal mit dem? Und ihr könnt jetzt viele Fragen noch ergänzen. Jesus sagt, geh hin und hol deinen Mann. Und wie wir sehen werden, trifft er den absolut wunden Punkt bei dieser Frau. Sie reagiert dann ja so in Vers 17, die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Dumm, gibt ja gar nicht. Antwort von Jesus wieder, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Ja, jetzt wird's richtig peinlich für die Frau. Da hat sie gedacht, sie kommt irgendwie aus dieser Nummer raus mit diesem Mann und ja, ich habe ja im Moment gerade keinen und so. Und dann sagt Jesus ganz platt auf sie hinein, wie ihre Situation gerade ist. 5 Männer gehabt, mit dem sie im Moment zusammen ist, ist eigentlich nicht ihr Mann. Also das ganze Ding ist praktisch wie puff, die Blase ist geplatzt und fast wie nackt steht sie vor ihm im Sinne von, er weiß alles, was sie getan hat. Was passiert häufig in so einer Situation, wenn es ein bisschen brinzlig wird und ein bisschen peinlich? Am besten, man fragt so eine ganz allgemeine Frage, oh, das Wetter da draußen und ach ja, wie geht's im Urlaub? Und wir kennen das manchmal auch in Gesprächen, wenn es um den Glauben geht, wenn es dann persönlich wird, Evolution und Schöpfung, wie war das doch nochmal? Kann ja gar nicht alles so sein. Die Kreuzzüge, die Christen, die Bösen, die damals. Also wie so Ausflüchte in irgendwie ganz allgemeine Fragestellungen, die möglichst wenig mit mir persönlich zu tun haben und die einfach allgemein bleiben. Da können wir weiterreden, ohne dass es mich persönlich treffen muss. Genau das tut die Frau. Sie versucht irgendwie aus dieser Nummer herauszukommen, aus diesem direkten Reden von Jesus in ihr Leben hinein. Und sie sagt dann in Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet hast, dass du ein Prophet bist. Der kennt ihr Leben. Gleich im Vers drauf sagt sie dann in Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Also wo sollen wir denn anbeten? Also lass uns mal nicht von meinem Leben reden, auch nicht von diesen ganzen Männern. Jetzt diskutieren wir theologisch über die Frage, wo ist der richtige Ort anzubeten? Also so empfinde ich diesen Dialog dieser Frau. Es steht so nicht jetzt drin, dass sie das gedacht hat, aber vom Ablauf des Gesprächs kommt es mir definitiv so vor, wie wenn sie schnell eine Ausfahrt suchen würde, irgendwo rauszukommen aus diesem sehr persönlichen Ansprechen von Jesus. Und ich habe vorher gesagt, das ist vielleicht genau der Wendepunkt in der Geschichte. Wir reden davon, dass unser Herz neu wird, dass unser Herz angesprochen wird von Jesus, dass er hineinreden kann in unser Leben, dass es Neues gibt in unserem Herzen. Und ich habe den Eindruck, an dem Punkt war sie getroffen. Lest mal, was in Vers 28 und 29 steht, ein paar Verse weiter unten, wo sie dann reagiert. Da heißt es, da ließ die Frau ihren Krug stehen. Also eigentlich war sie ja wegen Wasser gekommen. Sie lässt den Krug stehen, wahrscheinlich hat sie den so auf dem Kopf tragen müssen. Das war ihr zu lästig, sie war jetzt schnell unterwegs, also lässt sie den Krug stehen, heißt es hier. Sie lässt den Krug stehen und ging in die Stadt, das heißt nicht rannte, aber ich vermute, dass sie relativ schnell ging, in die Stadt, spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir, und was jetzt, alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob der nicht der Christus sei? Oder dann später in Vers 39 noch einmal, es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede willen der Frau, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und wir dürfen nicht vergessen, das war ja relativ peinlich, wenn die sagt, er hat alles gesagt, was ich getan habe. Sie ging ja extra um die Mittagszeit zum Brunnen, damit möglichst wenig Leute das sehen. Und jetzt auf einmal ist es in der Öffentlichkeit, sie rennt zurück in ihre Stadt und sagt, der hat es alles gewusst, er hat es mir gesagt. Und die Geschichte endet dann folgendermaßen, Vers 40. Als nun die Samariter zu ihm kamen, also die kamen dann auch, wahrscheinlich so die Häuptlinge dieses Dorfes, kamen raus an den Brunnen zu Jesus, als sie zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben in Samarien, und Jesus blieb 2 Tage da. Das Ergebnis von diesen 2 Tagen, Vers 41, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Also nicht mehr vom Hörensagen, nicht irgendwie so theoretisch von der Entfernung, auch jetzt nicht mehr diese abstrakte Theologie, wo wollen wir anbeten? Ist Garizim der richtige Ort oder vielleicht Jerusalem? Wir sind jetzt einen Schritt weiter. Die sagen, wir haben es erkannt. Nicht nur vom Hörensagen, nicht mal nur, weil diese Frau davon gesprochen hat, sondern in Vers 42 sagen sie, wir haben selber gehört und erkannt. Wir haben es begriffen. Wir, die Samariter, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Und wenn sie sagen, der Weltheiland, dann begann für sie die Welt zunächst mal in Samarien, bei sich selber. Sie haben erkannt, dass er der Heiland der Welt ist. Er, der Messias, so sagt ja auch die Frau, wo sie zurückrennt und sagt, schaut mal, das könnte ja sein, dass es der Messias ist, der Erretter, derjenigen, auf den auch die Samariter, hatte ich ja vorher schon gesagt, gewartet haben. Jesus antwortet auf diese Frage von der Frau mit den beiden verschiedenen Orten des Anbetens eigentlich ziemlich klar. Er sagt in Vers 21, erstens mal ist der Ort gar nicht entscheidend. Ich diskutiere gar nicht um Garizim und Jerusalem, sondern es kommt auf was drauf an? Die den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er führt das ziemlich ausführlich aus. Sie haben jetzt nicht die Zeit, es im Einzelnen anzuschauen, aber er erklärt oder versucht zu erklären dieser Frau, es kommt nicht auf die Geografie drauf an, es kommt auf dein Herz, da sind wir wieder beim Herz, es kommt auf dein Herz an, Geist und Wahrheit. Wahrheit heißt auch Offenheit, Ehrlichkeit, öffnen für das, was Jesus in ihrem Herzen tun will. Und dann sagt er etwas ziemlich politisch Inkorrektes, Jesus ist es manchmal hier, gerade in der Diskussion, wer ist jetzt eigentlich richtig, die Samariter oder die Juden oder wie ist denn das genau, dann sagt Jesus in Vers 22, ihr, die Samariter, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. So, übrigens, wenn da noch Fragen waren, das ist schon mal klar, also das Heil kommt von den Juden und natürlich er als Jude, Jesus Christus, der Messias, von ihm kommt das Heil. Wenn es uns ein Herzensanliegen ist, dass unser Herz neu wird, umgestaltet wird, geprägt wird vom Geist Gottes in uns, dann möchte ich von dieser Frau 2 Dinge lernen. Nämlich das erste ist, dann lass Gott oder Jesus in dein Leben sprechen. Hol deinen Mann, sagt er. Und hinter diesen Männern, 5 Männer gehabt, der nächste, den sie hatte, war nicht ihr Mann, steckt ja auch diese Sehnsucht. Da sind wir wieder bei diesem Durst. Das Verlangen vielleicht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Nähe, nach Zuwendung. Was sind die ungestillten Sehnsüchte in unserem, in meinem, in deinem Leben? Lassen wir Jesus reinsprechen, geh und guck da mal nach. Was ist so dieser blinde Fleck vielleicht bei mir, den Jesus ansprechen möchte? Was kommt hinter der frommen und schönen Fassade? Was kommt vielleicht hinter diesen vorgeschobenen Fragen theologisch, die wir da alle diskutieren? Jesus ist nicht daran interessiert. Er sagt, geh mal dahinter. Was ist wirklich dein Problem? Wo ist der dunkle Fleck? Und die Frau lässt es zu. Sie erlaubt diese unangenehmen Fragen. Sie versucht ein bisschen auszuweichen mit der theologischen Diskussion, aber Jesus lässt sich da gar nicht drauf ein. Jesus spricht sie an dort, wo der Durst vielleicht am größten ist, wo er noch nicht gestillt ist. Dort möchte er in dein Leben hineinkommen und auch deinen Durst und deine Sehnsucht stillen. Und wenn unser Herz erneuert werden soll, dann möchten wir auch, und das hat die Frau hier getan, zu ihren Sünden stehen. Sie ist in die Stadt gerannt, hat gesagt, er hat mir alles gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dann sagen die, was hat er denn gesagt? Was war denn? Da musste sie vermutlich ein bisschen was erzählen, was er ihr da gesagt hat. Sonst wäre das ja nicht so wahnsinnig überzeugend, einfach zu sagen, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, in die Schule gegangen. Und das war es ja nicht. Sie sagt damit, er hat Schuld aufgedeckt. Und 1. Johannes 1, Vers 9, ihr kennt den Vers sehr gut. Wer sagt, er habe keine Sünde, der belügt sich selbst. Lass uns offen sein, das ist unsere Situation. Wir sind alle Menschen mit solchen offenen Punkten, mit ungestillten Sehnsüchten, mit Sünde in unserem Leben. Und wenn Jesus in unser Herz hineinspricht und wir uns öffnen, dass er unser Herz verändern kann, dann ist der nächste Schritt, dass wir dazu stehen und auch das Angebot Jesu annehmen. Da sind wir wieder beim Kreuz und dem, was er für uns da getan hat. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir uns doch selber in die Tasche. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, was tut er dann? Dann verurteilt er uns und dann erklärt er uns an. Nein, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Johannes, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von allem, was uns unrein gemacht hat. Wenn wir wirklich ein Interesse daran haben, dass unser Herz erneuert wird, dann können wir auch die andere Seite dieses sehr eigentümlichen Dialogs anschauen, nämlich Jesus. Was macht er? Das Erste, was mir auffällt und was auch alle Kommentatoren gleich als Erstes erwähnen, dass Jesus hier ganz offensichtlich Tabus bricht. Er geht über die Grenze von Kultur und Religion und selbst dem sozialen Status. Ich möchte davon lernen. Auch, dass Jesus ganz behutsam mit dieser Frau umgeht. Er lässt ihr irgendwie Zeit zum Nachdenken. Also ich weiß nicht, ob ich den Dialog so ausgehalten hätte. Wenn er überhaupt nicht versteht, was er sagt. Er möchte ihr vom lebendigen Wasser erzählen und sie ist froh, dass sie dann vielleicht nicht mehr zum Brunnen rennen muss, um ständig Wasser zu holen. Also überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld gehabt hätte, ihr zuzuhören. Jesus hat sie gehabt. Er war mit dieser Frau unterwegs und hat dann auch den Punkt gefunden, wo er sie auf das ansprechen konnte, was in ihrem Leben wirklich Neues gebracht hat. Jesus macht ihr keine Vorwürfe, aber er spricht unumwunden von sich aus, von diesen 5 Männern. Und mit der größten Selbstverständlichkeit spricht er auch davon, dass natürlich das Heil von den Juden kommt. Also er ist sehr klar, was die Aussage ist, aber ist sehr einfühlsam in der Art und Weise, wie er das Gespräch mit dieser Frau führt. Ich möchte lernen von Jesus, das Inklusive mit dem Exklusiven zu verbinden. Das, was einschließt und umschließt, mit dem, wo auch die Grenzen sind. Das Umarmen gleichzeitig wie auch die Grenzen. Ich möchte das von Jesus lernen. Ich möchte ein Herz haben, das für Menschen wie diese Frau offen ist und die gleichzeitig die Wahrheit Wahrheit sein lässt. Ich finde es faszinierend, wie das Jesus tut. Wir hatten ja vor einigen Wochen die Geschichte Jesus und die Ehebrecherin, die zu ihm geführt worden ist. Es gibt einige Parallelen zu dieser Geschichte, wie Jesus mit diesen Menschen umgegangen ist. Die Liebe aus ihm heraus zu den Menschen und gleichzeitig die ganz klare Ansage, was Schuld und Vergebung bedeutet. Ich möchte Barmherzigkeit und Klarheit, ich möchte Liebe und Wahrheit zusammen den Menschen entgegenbringen. Ich möchte ein Herz, das lernt, das zu tun und das auch immer mehr einübt. Ich möchte auch von Jesus lernen, hinter die Fassade zu blicken. Er hat sich von diesen vordergründigen Ausflüchten und Ausreden und ganz wichtigen Fragestellungen gar nicht blenden lassen, sondern ist bei dieser Frau geblieben und hat sie angesprochen und ihr Herz wurde verändert. Hinter dieser Fassade stecken manchmal unerfüllte Sehnsüchte. Und dann baut man seine Fassade vor sich auf, Durst, der nicht gestillt werden konnte bisher. Und Jesus kommt zurück zum Kern, er, der wirklich den Durst und den Hunger stillen kann. Ich wünsche mir, und ich lasse jetzt dann diese Folie auch einen Moment stehen, und wir werden etwas Hintergrundmusik hören, und ich möchte euch bitten, nochmal darüber nachzudenken, was jetzt das für euer persönliches Herz bedeuten kann. Ich wünsche mir ein Herz, das Jesus widerspiegelt. Offenheit, Direktheit, auch seine Sensibilität. Ich wünsche mir die Fähigkeit, die Sünderin nicht zu verurteilen und gleichzeitig die Sünde zu benennen. Seine Offenheit über kulturelle, soziale und politische Distanzen hinwegzugehen. Ich wünsche mir ein Herz, das Jesus erlaubt, auch unangenehme Fragen zu stellen. Dass sich diesen unangenehmen Fragen von Jesus stellt, wenn er Themen anspricht, die uns vielleicht eigentlich peinlich sind. Ich möchte Jesus erlauben, hineinzuleuchten, auch in diese dunkleren Facetten meines Herzens, und auch gerade diese zu verändern und Licht hineinzubringen, dass mein Herz wirklich neu und hell werden kann. Ich wünsche mir ein Herz wie bei den Samaritern, die am Ende gesagt haben, wir glauben nicht nur, weil wir davon gehört haben, sondern weil wir es selber erkannt haben. Weil wir es jetzt glauben, weil wir es begriffen haben. Ich wünsche mir ein Herz für euch und für uns, das aus dieser Erfahrung lebt. Nicht vom Hörensagen, sondern weil Jesus in unser Herz hineingesprochen hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Interesse an meinem Herz hast. Dass du möchtest, dass mein Herz neu wird, ausgerichtet auf dich. Und wenn es dazu nötig ist, dass wir uns deinen und dass ich mir deinen unangenehmen Fragen stellen. Wenn es nötig ist, dass du mich auf Themen ansprichst, die nicht in Ordnung sind. Für mich vielleicht peinlich und unangenehm, dann möchte ich dir das erlauben. Ich möchte mich öffnen, ich möchte Schuld erkennen und benennen, und ich weiß, wohin mit dieser Schuld, zu dir, der du am Kreuz für mich gestorben bist. Du hast vollbracht, dein Blut ist geflossen, dein Leib ist gebrochen, damit ich Vergebung haben darf. Ja, ich wünsche mir ein Herz für mich und für uns alle, das offen ist für andere Menschen, das sich nicht von kulturellen, sprachlichen, politischen, geografischen Grenzen abhalten lässt, sondern den Weg findet zum Herzen des anderen. Ich möchte lernen von dir, Herr, für andere Menschen offen zu sein und in Liebe und Barmherzigkeit und Demut, aber gleichzeitig auch in Klarheit und in der Wahrheit zu begegnen. Schenke mir die Fähigkeit, Liebe und Wahrheit zu verbinden. Barmherzigkeit und Klarheit nicht als Gegensatz zu sehen, sondern als Einheit. Herr, hilf mir, auch hinter die Fassaden zu sehen, so wie du hinter meine Fassade siehst und mein Herz siehst. Schenk mir, dass ich ein Werkzeug sein kann in deiner Hand, auch im Leben von anderen Menschen, dass Herzen neu werden. Herr, wir wünschen uns, von dir gebraucht zu werden, dass Menschen dich erkennen und dass Menschen von diesem lebendigen Wasser erleben, das den Durst wirklich löscht, das den Durst nicht noch größer werden lässt oder überhaupt nichts hilft, sondern du in deiner Gegenwart, du in deinem Geist, in unserem Herzen, du stillst die Sehnsüchte, du stillst den Hunger und den Durst nach dir. Ich möchte ankommen bei dir und Ruhe finden bei dir. Amen.